Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Jawohl, vor euch steht ein Wunder Gottes. Ich darf leben. Das ist wunderbar. Also ich, für die, die es nicht wissen, hatte im Jahr 2010 Darmkrebsdiagnose. Kurz danach, dann ein halbes Jahr später, eine Lebermetastase in frühem Stadium. Habe Chemotherapie gehabt und diese Dinge. Und dann im Februar diesen Jahres dann eine Lungenmetastase in frühem Stadium. Das war natürlich schon ein Schock, ne? Weil Leber, okay, da sagt man noch so 50% aufwärts, minus, plus, die werden auch alt. Mit Lunge, das ist, ne? Aber es hat mich, als das so kam, so im Dezember und dann in den Januar diesen Jahres hinein, viel näher zu Jesus gebracht, muss ich sagen. Also die Gegenwart Gottes sucht man in Notzeiten ja besonders, ja. Bei euch ist es wahrscheinlich so, dass ihr das immer macht. Ich bewundere euch, aber bei mir war das so. Und ich habe so die Gegenwart Gottes auch besonders erlebt. So der Herr, also Jesus ist bei denen, die ihn suchen. Ja, ich ermutige dich, such ihn und seine Gegenwart. Und dann lief das wunderbar. Im Februar war ich dann in der Thoraxklinik in Heidelberg. Also ich komme immer an euch vorbeigefahren hier. Und das lief wunderbar. So jetzt bin ich wieder in der Nachsorge, darf krebsfrei sein. Im Januar ist der nächste Termin. Und es ist auch eine große Gnade für mich, dass ich nicht groß daran denke, ja. Weiß ich, wie mir geschieht, wenn es dann näher rückt, dann fällt es mir auf. Oder wenn mich jemand anspricht, dann denke ich, ach, da ist ja was. Ne? Ja. Oder wenn ich in meinen Terminkalender gucke, das hat mich auch schon mal in tiefe Bestürzung gesetzt in den vergangenen Jahren, wenn ich sage, da ist ja dann ein Termin. Aber so, ich darf das in die Hand Gottes legen und er möge mir Gnade schenken, dass ich trotzdem noch alt werde. Ne? So wie einige von euch, die so wunderschöne graue Haare haben. Ne? Die werden zwar bei mir auch schon ein bisschen grauer, aber gut, das gehört zum Leben dazu. Tabitha, wo bist du denn? Ah, bitte? Im Kinderlobpreis. Okay, ich habe schon unter der Verkündigung eurer Tabitha gesessen. Und zwar hier beim übergemeindlichen Jugendgottesdienst vor wenigen Wochen. Ich bin sehr gesegnet worden. Ne? Ich saß dort an der Trennwand, die war zu. Und sie fragte auch nach anderen, die vielleicht noch ein bisschen dunklere Hautfarbe haben, so mit Nutella zu viel gegessen und so. Ne? Hatten wir auch zwei mitgebracht aus Heppenheim. So, also ich bin gesegnet worden von ihr. Jetzt wollte ich mal testen, ob sie schon Deutsch kann, dass sie jetzt hört, wenn ich sage, Tabitha, wo bist du? Aber ja, der Herr segne sie im Lernen. Ich danke für eure Gebete, dass ihr das unterstützt. Die Ruth ist auch in Kontakt mit, vergebt mir. Ein Name von euch, mit dem ist Ruth in Kontakt. Ist sie hier? Nee, gut. Lilly Schäufele, genau. Wer ist denn das? Ha, Lilly. Vielen Dank für deine Kontakte zu meiner Frau und eure Gebete, dass ihr für mich betet. Das ist ein großer Segen. So, vielleicht kann ich ein bisschen was zu euch zurückgeben. Du darfst jetzt gerne hier einblenden. Ja, Gott kennt dein Herz. Kennst du ihn, ist das Thema heute. Und ich möchte mit euch in eine Begebenheit geben, die werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr schon öfter mal einen Gottesdienst besucht habt, auch schon gehört haben. Aber wie ich mich damit beschäftigte, muss ich sagen, hat mich das ganz neu auch in die Tiefe dieses Textes gebracht. Ja? Und es ist die Berufung des Petrus. Lukas, 5. Kapitel. Lukas Evangelium, 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Ich will uns das einmal lesen und dann wollen wir da einsteigen, wie gesagt, mit dem Thema Gott kennt dein Herz, auch deins da oben. Gott. Lukas 5, 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Das ist nicht der See Genezareth. Ja? Nur, dass ihr das wisst. Ja? So grün sind die Wälder dort nicht. Aber die Boote haben mich doch inspiriert zu sagen, das Bild nehmen wir, das dürft ihr heute den Vormittag anschauen, wenn ihr nicht mich sehen wollt oder das Kreuz. Ne? Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und die Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten aus dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. So viel der Text. Also Jesus ist noch relativ am Anfang seines Dienstes. Bis Lukas 4. Kapitel ist er noch in Häusern unterwegs. Und im 5. Kapitel beginnt es dann, dass mehr und mehr Menschen zu ihm kommen und er seine erste Freiversammlung halten muss, damit die Menschen zuhören können. Und so geht er dann hinaus an den See Genezareth. Die Volksmenge, heißt es ja hier, ist um ihn herum. Er sieht zwei Boote am See liegen. Hier sind es jetzt drei, lasst euch nicht vom dritten stören. Am See liegen. Die Fische aber waren ausgestiegen, heißt es, und wuschen ihre Netze. Und Simon, und Jesus sagt zu Simon, dem eins der Boote gehörte: Lass uns ein wenig hinausfahren. Und dann setzte er sich auf eines der Boote und Petrus war mit drin, also live, der musste ja das Boot steuern und spricht dann zu den Menschen, damit sie besser das hören können. Man muss vorstellen, dass die Jünger eine Nachtschicht hinter sich hatten in dem Boot. Die wuschen also ihre Netze tagsüber, weil sie nachts gefangen hatten. Also die waren müde, die waren fertig. Die hatten keinen Erfolg gehabt und waren wirklich in der Notlage. Wir wissen nicht, zum wievielten Mal sie jetzt vielleicht schon nichts gefangen hatten. Auf jeden Fall war diese Nachtschicht für sie sehr frustrierend gewesen. Und dann kommt Jesus, der Petrus schon kannte. Ein Kapitel vorher heilt er die Schwiegermutter des Petrus. Also Petrus hat schon etwas von Jesus mitbekommen. Und dann kommt ab Kapitel 4 Petrus in den Fokus von Jesus. Ich habe gelesen, als er aber aufhörte zu reden, also Jesus lehrte, Petrus hatte das gehört, dann sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach: Meister, er sagt, die ganze Nacht haben wir nichts gefangen, aber auf dein Wort hin wollen wir die Netze noch einmal hinablassen. Wisst ihr, ich habe gelesen in einer Auslegung oder in einer Beschreibung, auch in einer Hilfe zum Bibelverständnis, dass einer an den See Genezareth ging, um dort die Fischer zu fragen, auch aufgrund dieser Stelle: Warum geht ihr eigentlich nicht tagsüber raus? Das ist so eine viel angenehmere Arbeitszeit. Und sie haben nur über ihn gelacht. Also Petrus bekommt hier schon eine Ahnung von der Größe von Jesus, dass er das überhaupt tut. Wisst ihr, dass die Fische nämlich tagsüber oben schwimmen, wo es dann heiß und warm wird? Das wäre ungefähr so, wie wenn dieser Stift nach oben fliegt, wenn ich ihn loslasse. Wollen wir das mal testen? Okay, schauen wir mal. Also ist bei euch so wie woanders. Die Fische wollen nach unten. Und deswegen können wir verstehen, warum Petrus so entsetzt ist über diesen Fang. Er erkennt in Jesus schon eine Autorität, nämlich Meister, sagt er zu ihm. Und wenn ich zu jemandem Meister sage, dann sage ich, okay, der kann was. Mein Lehrmeister vielleicht oder überhaupt ein Meister, das war damals auch dann der Begriff Rabbiner für ihn. Das ist sowas wie ein Vorgesetzter. Also Petrus erkennt schon, da spricht jemand zu ihm, der hat mehr als er. Und aus diesem Grund heraus sagt er, okay, dem will ich folgen. Und, obwohl es eigentlich absolut unwahrscheinlich ist, die Netze zum Fangen auswerfen. Und ein Riesenfang. Die Netze fangen an zu reißen. Die Netze fangen an zu reißen. Er muss andere dazu holen, dass sie ihm helfen. Und jetzt verstehen wir, wenn wir dann in Vers 8 das lesen, warum er so reagiert, der Petrus. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu Jesu Knien nieder und sprach: Geh von mir hinaus. Er erlebt im Grunde, dass der Stift nach oben fliegt, dass die Fische nicht, vielleicht hat sich irgendeiner verirrt von den Fischen, ja, das kann ja vielleicht mal sein, aber dass die Netze reißen und das tagsüber geschieht. Er fällt auf die Knie vor Jesus und spricht: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Er erkennt in der Gegenwart von Jesus, wer er selber ist. Denn, so heißt es in Vers 9, Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Entsetzen. Alle, die bei ihm waren. Über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso auch Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus. Und Jesus muss den Petrus wieder herausholen aus seinem Entsetzen, aus seiner Selbsterkenntnis über sich selbst, dass hier etwas absolut Unerhörtes, Unglaubliches, Wundersames passiert ist, dass er sagt: Fürchte dich nicht. So reagiert ja Gott, Jesus, wenn ein Mensch zu ihm kommt, auch in seiner tiefsten Not oder Bestürzung, so wie Jesus das hier erlebt hat. Und vielleicht ist uns das heute so ein bisschen verloren gegangen, wenn wir ein Wunder von Jesus erbeten und es geschieht, wie reagieren wir dann? Sagen wir: Na schön, noch was Hübsches passiert? Oder packt uns, so wie das bei Petrus ist, vielleicht auch durchzogen von der Ehrfurcht, die die Menschen damals grundsätzlich vor Gott hatten, doch so ein Schauer? Also es ist ein Entsetzen, was Petrus packt aufgrund der Gegenwart Gottes. Es ist nicht so, dass er sagt: Ach wunderbar, ich habe gerade Gott erlebt, sondern so wie er ihn erlebt, erkennt er erstmal sich selbst: Petrus, was bin ich für einer? Und ein Entsetzen packt ihn darüber, dass Gott quasi mit einem Fingerzeig in diese Welt hineinwirkt und ein Wunder tut, wo Petrus sagt: Ach du meine Güte, Gott hat sich offenbart vor meinen Augen, in meinen Netzen. Und er denkt: Wie kann ich hier bestehen? Das ist etwas von einem Verständnis von der Gegenwart Gottes, das wir uns vor Augen führen müssen, uns vielleicht auch ein bisschen heute abhanden gekommen ist. Gott ist allmächtig. Mit einem Wort könnte er alles vernichten, aber er erhält alles durch sein Wort und wird wiederkommen, wie wir gehört haben. Gott kennt dein Herz, kennst du ihn? Am Beispiel von Petrus möchte ich jetzt in 5 Schritten, die Petrus durchmacht, uns mit hineinnehmen in den Weg, den Petrus zu Jesus macht. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen darüber nachzudenken: Wo stehst du denn? Wo stehe ich? Ja? Auf welcher Stufe, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann? Ne? Gott weiß das ja alleine, wo du und ich mit unserem Herzen wirklich sind. Aber es ist ja so, nichts in der ganzen Begebenheit hier ist Zufall, sondern Jesus wusste genau, auf wessen Boot er steigt, wer dieser Petrus ist. Er kannte das Herz von diesem Simon. Ich greife schon etwas zu weit vor. Petrus wird er da zum ersten Mal genannt, von diesem Simon. Also Gott kennt auch dich. Gott kennt dich. Er weiß genau, wie es mit deinem Herz ist, wie häufig du hier im Gottesdienst sitzt, was für Gedanken du heute Morgen hattest, welche du nachher haben wirst. Das soll uns aber nicht bedrücken, aber das soll uns nur mal ein Wissen sein. Gott weiß das. Und über und durch und trotzdem allen liebt er dich und mich und hat die Sehnsucht, dass auch du ihn kennst, so wie er dich kennt. Wollen wir mal mit dem ersten Schritt anfangen. Erst ist Petrus noch ein Beobachter. Im 4. Kapitel, als die Schwiegermutter von ihm geheilt wird und Jesus in das Haus kommt, viel mehr lesen wir da von dem Simon nicht, denn Wer dann aktiv wird, ist interessanterweise nicht Simon, Petrus, sondern die Schwiegermutter. Sie diente ihm. Da hat Petrus noch nicht damit angefangen. Als die Schwiegermutter von ihm geheilt wird und Petrus ihn aber wohl zu sich ruft, da ist er ein Beobachter. Vielleicht bist du auch noch ein Beobachter oder kennst Leute, die im Beobachtungsmodus sind, im Beobachtungszustand, die schauen sich an, was da so geschieht mit denen, die Christen sind oder die sich so nennen. Und Petrus beobachtet das, was dieser Jesus da tut und erlebt dieses erste Wunder, dass seine Schwiegermutter geheilt wird. Hat ihn aber noch nicht so weit berührt, wie das, was er dann erlebt mit dem Fischfang. Oder bist du ein Hörer? Ich kenne jetzt dich nicht. Das ist Gute an Gastpredigern. Die können frei predigen. Ich weiß nicht, wo du im Glauben stehst. Also wenn ich dich jetzt angucke, mach dir nichts draus. Ja? Dann hast du einfach eine schöne Brille auf, siehst gut aus oder sitzt gerade da, wo ich hingucke. Jesus kennt dich, das reicht vollkommen aus. Und vielleicht bist du auch hier ein Hörer. Das heißt, du hast schon etwas beobachtet, hast gesagt, jetzt will ich doch mal hier im Gottesdienst mal schauen, weiter, was auch so gesagt wird über diesen Jesus. Und dann ist es eben auch mit Petrus so, dass er hört. Und während Jesus, während er zuhört, er auf dem Boot draußen ist, auf dem Wasser, ist es noch so, dass Jesus ihn gebeten hat. Jesus bittet ihn, darf ich mit deinem Boot rausfahren? Also, das wollen wir nicht unterschlagen. Wenn du in deiner Beziehung zu Jesus weitergehst, so erlebe ich das auch bei mir, dann ist es nicht mehr so ein, ich schau mal, was Jesus will und dann überlege ich mir, ob ich das tue, sondern je mehr ich mit Jesus in Beziehung lebe und auch du in Beziehung kommst, desto mehr, du hast immer noch deinen freien Willen, sage ich aber, ich will nur seinen Willen tun, dass er in mir verherrlicht und groß wird. Hier in dieser Stufe, wo Petrus ein Hörer ist und du das hier hörst, sagt er, bitte, darf ich zu dir sprechen? Darf ich dein Boot haben? Rausfahren? Aber dann, nachdem Petrus gehört hat, im nächsten Schritt wird er zu einem Befolger. Ich sage noch nicht zu einem Nachfolger, aber als Jesus dann geredet hat und zu Ende sprach, dann heißt es, dass er Simon sagt, fahr hinaus. Und das ist schon etwas mehr. Das ist ein Befehl im Grunde, so wie der Missionsbefehl. Ein Auftrag, den Jesus ausspricht zu Simon. Und Simon sagt Meister zu ihm im Sinne von Vorgesetzter. Also ich will sagen, er hat noch keine so Herzensbeziehung zu Jesus entwickelt, aber er ist so beeindruckt doch von ihm, dass er sagt, jawohl, ich will das befolgen. Ich will einen Schritt tun auf das Wort von Jesus hin, weil ich erkenne, jawohl, da ist mehr als bei jedem anderen. Und im nächsten Schritt sehen wir, was Petrus als nächstes anspricht Jesus. Er sagt dann nicht mehr Meister, sondern nachdem die Fische eingeholt sind und die Netze bersten und Petrus denkt, was ist hier passiert? Gott hat eingegriffen in mein Leben, sagt er was? Er sagt, Herr. Und das ist nochmal eine Steigerung. Er sagt, und das ist der Schritt hinein in die Beziehung mit Jesus. Also wenn du bereit bist zu sagen, Jesus ist mein Herr, das ist übrigens auch die kürzeste, das kürzeste Taufbekenntnis, ja, was man sprechen könnte, wäre, Jesus ist mein Herr. Und wenn du das von Herzen sagst, dann bekennst du damit, nicht mehr ich bin Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Nicht mehr ich will entscheiden, sondern dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, also bei mir. Und im gleichen Atemzug, wie Petrus das erkennt, nachdem er erstmal die Fische eingeholt hat, fällt er vor Jesus auf die Knie und wird auch zum Anbeter. Und wir lesen dann zum ersten Mal hier in der Antwort, in dem Text, den wir hier lesen, vom Lukas-Evangelium, dass es heißt Petrus. Petrus ist im Grunde die neue Identität, die dieser Simon hat. Die neue Identität, die du bekommst, wenn du anfängst, zu Jesus Herr zu sagen, oder die du bekommen hast, nachdem du gesagt hast, Jesus ist mein Herr. Zum ersten Mal hier im Lukas-Evangelium wird von dem Schreiber des Evangeliums von Lukas gesagt, dass es Simon Petrus ist. Petrus, der Fels. Jesus sagt später, auf deinen Felsen oder auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. So als erster von denen, auf die viele andere dann weiter aufbauen. Er sagt Herr. Er bekommt, indem er sagt, nun nicht mehr nur ich schaue, ich höre, ich sage ein guter, herausragender Mensch, ich sage mein Herr, wird Petrus zum Anbeter. Wo bist du? Auch in dem wunderbaren Lobpreis in der Anbetung, die wir eben hatten, vom Herzen her. Das hat mich erhoben zu Jesus. Das ist eine Hilfe, ihn anzubeten. Und er gibt dir eine neue Identität und macht Petrus dann zum Beauftragten. Petrus hat bis dahin Fische gefangen. Das heißt, ich habe das auch mal erlebt, mein Schwiegervater ist passionierter Angler. Da habe ich etwas erlebt von dem Adrenalinspiegel, der in Anglern hochkommt, wenn sie am Teich oder am Fluss oder am Wasser stehen und es fängt an zu zucken an der Leine. Ja, das ist also für einen Angler das höchste Gefühl, ja, und dann das hochzuholen und dann, was wird aber mit dem Fisch gemacht? Pff, am besten gleich ausgenommen und fort damit. Ne? Je nachdem, was man hier in Deutschland macht, das habe ich im Ausland erlebt. Er wird zum Beauftragten, aber nicht zum Beauftragten, die Menschen tot zu machen, nachdem er sie gefangen hat, sondern was hier steht ist, du wirst zum Menschenfischer, du wirst zum lebendigen Fanger. Er fängt Menschen lebendig und sie werden noch lebendiger. Ja? Das steckt in diesem, du wirst Menschen fangen, lebendig fangen drin. Durch sein Bekenntnis, durch seine Unterordnung zu Jesus, indem er sagt, du bist mein Herr, beauftragt ihn Jesus und sagt, so, das ist nun dein Auftrag. Und übrigens ging es bei Petrus noch weiter. Petrus geht ja auch nochmal durch ein tiefes Tal. Das tiefe Tal ist die Verleugnung von Jesus. Petrus, der sagt, niemals werde ich dich verlassen. Ich bleib bei dir, mit dir gehe ich in den Tod. Was tut er? Er verleugnet ihn und geht durch ein tiefes Tal der Erkenntnis seiner Schwäche, Kraft und Machtlosigkeit. Ist keine Krankheit, die er erlebt, aber ein tiefes Eingeständnis, ich komme an meine Grenzen. Das, was ich wollte, habe ich nicht geschafft. Aber was Petrus den Ausweg verschafft aus der Tiefe, in die er hineinkommt, gleich im nächsten Vers sagt die Bibel, er weinte über seinen Zustand. So ähnlich wie hier. Und deswegen kann Jesus diesen Petrus auch gebrauchen. Das ist so ein ehrlicher Mensch, der auch als er hier vor Jesus auf die Knie fällt, und ich kann euch sagen, so ein Fischer, das war ein Mann, der das Leben kannte. Das war ein richtiger harter Mann. Ja, so ähnlich wie du da hinten vielleicht mit dem Bart und mit den Haaren so. Du machst auch so den Eindruck eines richtigen Naturburschen. Ja. So, Entschuldigung, also ich gehe ja wieder nach dem Gottesdienst, wenn ich dich jetzt verletzt habe, bitte ich schon um Vergebung jetzt. Ne? Dann lass uns danach sprechen. Ne? Das war ein Naturbursche, der Petrus. Wisst ihr, und wenn der auf die Knie fällt, vor seinen ebenfalls hartgesottenen Fischern, hat das auch was zu bedeuten. Der verliert die Kontenance, oder wie sagt man das? Den Anstand. Ja? Dem ist es wurscht, was die Leute um ihn herum sagen und denken. Der fällt auf die Knie und erkennt vor diesem Jesus, da mache ich mich jetzt frei von allem, was ich vorher vielleicht noch an Regeln eingehalten habe, damit die anderen gut von mir denken. Weil ich erkenne diesen Jesus, fällt auf die Knie, aber den anderen Begleitern von ihm ging es ja ebenso. Wie es mit denen am Strand war, weiß ich nicht, am See Genezareth. Vielleicht haben die gedacht, was ist mit Petrus jetzt? Die Knie fällt, was macht er denn dort? Aber dieser Petrus, der durch ein tiefes Tal geht, der erkennt, ich schaffe es nicht, wird dann, das wird am Ende vom Johannesevangelium berichtet, von Jesus wieder angenommen. So wie er dreimal Jesus verleugnete, fragt Jesus ihn dreimal, liebst du mich? Das ist ganz am Ende vom Johannesevangelium geschrieben. Liebst du mich? Und Petrus kann nur noch ohne Großspurerei sagen, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und was sagt Jesus dann zu ihm? Weide meine Lämmer. Vom Menschenfischer, der Menschen lebendig fängt oder aufs Evangelium hinweist, wird er zu einem, der selber Barmherzigkeit gelernt hat und nun anfangen kann, nicht nur zu fischen, sondern auch zu weiden. Das ist für mich eine weitere Entwicklung in seiner Persönlichkeit, in seiner Gebrauchbarkeit durch Jesus. Also wenn du durch eine Not gehst, das ist in dem Moment schlimm. Aber es hat auch einen Sinn von Jesus her, der dich zubereiten will, in irgendeinem Bereich vielleicht. Bei Petrus auf jeden Fall, dass er barmherzig wurde. Nicht, ich verlasse dich nie und schaffe das schon. Die anderen werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich. Zu einem, zu dem Jesus sagen kann, weide du nun meine Lämmer. Du hast Barmherzigkeit gelernt, weil du selber gelernt hast, dass du mich brauchst. Wo stehst du? Bist du ein Beobachter oder ein Hörer oder ein Befolger? Ein Anbeter, ein Beauftragter von Jesus? Wenn du ein Beobachter und ein Hörer bist, dann stehst du noch draußen, außerhalb dieser Herzensbeziehung, die du zu Jesus haben kannst und sollst. Gott liebt alle Menschen, jeden, der hier ist, jeden, der draußen rumläuft. Das zu beantworten, geschieht, indem Petrus befolgt. Er geht einen Schritt und sagt, so wie Jesus hier sagt, vielfach in der Bibel, tu Buße, kehre um. Das ist der Schritt, den ein Mensch, den auch ich einmal befolgt habe und damit in die Beziehung zu Jesus hineingekommen ist. Der Schritt hinein ins Reich Gottes, kann man sagen, in die Gegenwart von Jesus, ein Anbeter zu werden, der nicht nur etwas singt, sondern weiß, ich bete zu dem allmächtigen Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, der aber in diese Welt gekommen ist, um mich zu erretten, hineinzubringen in sein Reich und mich auch zu beauftragen. Dann wird die Beauftragung ausgesprochen. Sei Menschenfischer und im Weiteren dann weide meine Lämmer. Eine neue Identität, die wir bekommen. Ich kann das auch so bei mir nachvollziehen. Also ich bin nicht in der Gemeinde groß geworden. Da fällt es mir leicht, das bei mir zu analysieren. So, ich war auf der Suche nach einem Mädel. Ja, ich wollte eine Frau fürs Leben. Und dachte dann in der Gemeinde, in die ich dann kam, oder sind aber hübsche Mädels, ja, dachte mir, es gibt es ja nicht, sogar in der Kirche sind welche. Bin dann parallel aber auch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, nach Gott gewesen und da hat er mich abgeholt. Aber ich hatte einige Zeit zu beobachten, wie die Christen sind. Dachte mir, so unterschiedliche Menschen berufte er, ganz einfache, ganz komplexe. Ja. Dann habe ich gehört, bin ich unter Predigten gesessen, hab gedacht, Mensch, da wird doch ein bisschen anders gepredigt, als ich das vorher von meiner Landeskirche kannte, wo ich hinging. Und das hat mich fasziniert, bis ich dann, das hat 2 Jahre gedauert etwa, die Entscheidung getroffen habe, jawohl, ich will mein höchstes Ziel, nämlich die ich damals liebte, als Frau zu haben, ich will das Gott hinlegen und will sagen, Herr, wenn du willst, dann soll das geschehen. Das war meine Lebensübergabe, wo ich sagte, mein größtes Ziel lege ich ihm hin. Wenn du das auch tust, dann bist du auch ein solcher Befolger. Und Jesus hat bei mir darauf geantwortet, dass dieses Buch hier, die Bibel, für mich lebendig wurde. Nicht nur ein interessantes Buch, spannendere Bücher gibt es schon auch, rein objektiv betrachtet. Aber wenn ich merke, wie der Geist Gottes hier zu mir spricht und da hat Gott mir die Augen geöffnet, dann war das so die Einladung von ihm, du begreifst, ich spreche zu dir durch dein Wort. Ich bin zum Anbeter geworden und vorher war es für mich das Größte, wenn mein Fußballverein ein Tor schießt und ich bin im Stadion. Das Größte wurde, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Wie ist es bei dir? So, ich bitte dich, Werner, komm doch zum Klavier und vielleicht kannst du das ein wenig begleiten. Werner, wenn du da, genau. Und dann, wir haben so viel gesessen, wollen wir mal aufstehen. Wer kann? Ich lade dazu ein und möchte einfach beten. Gott kennt dein Herz, kennst du ihn? Gerhard, wenn ich darf. Herr Jesus, du hast jetzt dieses Wort gehört und hast uns auch dein Wort gegeben. Dafür danke ich dir. Und ich möchte dir jetzt, der du hier bist, einfach einen Moment Zeit auch der Stille geben des Nachdenkens über dich selbst. Wo stehst du? Und Werner, du kannst gerne auch schon im Hintergrund etwas spielen, um einfach das auch zu unterstützen. Ja, du hast jetzt nachvollziehen können, wie das bei Petrus war. Er hat beobachtet, gehört. Dann hat er auf eine Anweisung von Jesus hin reagiert und hat es getan und hat die Gegenwart von Jesus erlebt. Das wünsche ich auch dir. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst heute Morgen. Es ist wunderbar, dass du hier bist. Und Jesus ist auch hier. Er ist hier, weil er nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden ist. Und durch seinen Heiligen Geist anwesend ist, hier in unserer Mitte. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, ich weiß nicht, aber Jesus weiß es, wie dein Herz steht, dann tu das von Herzen. Ich bitte dich jetzt nicht, nach vorne zu kommen, aber diese Entscheidung doch in deinem Herzen heute zu treffen und dann zu einem Vertrauten zu gehen, den du in der Gemeinde kennst hier, wo du sagst, heute habe ich diesen Schritt getan. Ich habe Jesus befolgt, was er gesagt hat, und ich möchte weiter im Gebet sein und weiter lernen. Dann geh auf jemanden zu. Und wenn du in einer Not bist, wo du wie Petrus erlebst, der Boden wird dir unter den Füßen weggerissen, du denkst, dein Heiland, dein Jesus ist weg, so wie Petrus das erlebte, als Jesus gekreuzigt wurde und er nicht mehr sagen konnte, wie leid es ihm tut. Dann nimmt Jesus ihn wieder auf, so wie er dich aufnimmt. Dann darf ich auch für dich beten, dass du neue Kraft und Beauftragung durch ihn erhältst. Denn er ist da und will nach wie vor aus deinem Leben etwas Wunderbares machen. Herr Jesus, ich bete für diejenigen, die heute befolgen wollen, die heute sagen, ich möchte vom Beobachter, vom Hörer zum Anbeter werden. Segne du diese, die das heute entscheiden, auch in ihren weiteren Schritten, dass es weitergeht, dass sie mehr und mehr von dir erleben und erfahren. Und die, die in Not sind, Herr Jesus, stärke du sie. Danke, dass du da bist. Danke, dass wenn sie nur eine Fußspur sehen, es deine Fußspuren sind, die sie gerade tragen oder getragen haben. Jesus, und ich segne diese Menschen unter uns, diese Geschwister, die dich kennen und in Not sind mit deiner Gegenwart und Kraft, dass sie dich neu erleben und tief im Herzen wissen, du bist da. Amen.